Also das sind schon wilde Zeiten. Und wenn Ämter vergeben wurden, dann haben ja viele Abgeordnete mit offenem Fenster geschlafen, damit sie den Ruf nicht überhören.
Dann hat das mit Willy Brandt zu tun, der die Ostpolitik gemacht hat. Die war richtig und gut.
Ich bin mit dem Bundeskanzler Kohl nicht per Du gewesen. Nicht er hat mich geduzt, du.
Okay. Mit so einem modernen Herd, sondern in einem alten Herd, wo mit Holz und mit Torf eingeheizt wurde.
Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten.
Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde.
Wollt ihr den totalen Tweet?
Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rakow und Thomas Krause.
Moin. Ja, wir melden uns hier vom Einfelder See, können wir sagen.
Einfelder See, wunderschön, nahe Bordesholm.
Vielleicht nahe Bordesholm, kann man so einordnen. Nähe, und hier wohnt eben der ehemalige Ministerpräsident Peter Harry Carstensen.
Genau.
Wir sagen nicht Harry Peter. Nein, nee. Das ist auch ein
Das lösen wir noch auf, woher das kommt, wer das mal gesagt hat. Und ein kleiner Urlaubstipp, einmal um den Einfelder See marschieren. Ich mag ja gerne so abgeschlossene Touren. Das sind knapp 8 Kilometer, 1,5 Stunden bis 2 Stunden. Eine wunderschöne Wandertour, falls ihr mal hier in der Nähe seid. Das könnt ihr euch mal gut geben. Ja. Aber jetzt kommen wir zu unserem Gast, den wir jetzt gleich hören werden.
Genau, Peter Harry Carstensen, 75 Jahre alt, bis 2012 Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Ja, wir machen das Intro, wir sind ja der gläserne Podcast. Wir sitzen jetzt auf unserem Zimmer, kommen gerade zurück vom Peter Harry.
Genau, wir haben es gerade im Kasten,
Haben bei ihm noch seine Koi-Karpfen bewundert, war noch im Gewächshaus, er hat uns noch Tomaten und Gurken mitgegeben.
Tomaten und Gurken für meine kleine Tochter und Andreas, für wen sind die Tomaten?
Die bringe ich meiner Frau mit, die macht uns dann schön, da machen wir einen schönen Tomatensalat.
Genau, wir haben ein schönes Bierchen bei ihm auf der Terrasse getrunken, haben seine Koi-Karpfen bewundert und er hat so ein bisschen Ärger gehabt mit dem Eisvogel, aber das erzählt er alles.
Ja, und Lafrenz haben wir auch kennengelernt, das ist der... Da reden wir, glaube ich, sogar noch drüber, dass der ja verhindert hat, dass er damals Steinbrück mitwählen konnte bei der, bei der Bundesversammlung.
So, genau. Also es ist
noch mehr einordnen machen?
Ich glaube, es ist eine Menge passiert und es war sehr amüsant, es war sehr gemütlich.
Unser zweiter Ministerpräsident.
Genau.
Und für hoffentlich demnächst auch mal, vielleicht mal irgendjemanden aus NRW oder aus Bayern oder Niedersachsen.
Also falls Sie mal amtierender Ministerpräsident, Ministerpräsidentin sind oder auch ehemalige, nehmen wir auch gerne. Melden Sie sich einfach bei mir, rufen Sie mich direkt an 0162 212 6464. Dann kommen wir gerne auch zu Ihnen. Sofern Sie in einer schönen Gegend wohnen, muss man sagen.
Und wir können ja sagen, Peter Harry Carstensen, das ist das erste von einem mindestens dreiteiligen Interview.
Ja.
Wir haben noch mehr Fragen.
Wir haben so viel zu besprechen.
Wir haben das Aktuelle komplett weggelassen, das was mit dem Bundeskanzler. Aber es sind viele andere Themen drin, auf die wir uns jetzt alle gemeinsam freuen.
Genau.
Hören wir rein, ne?
Genau.
Und wir schalten vom See jetzt rüber.
Zu Peter Harry.
Zu Peter Harry Carstensen.
Thomas.
Auf die Terrasse.
Und Andreas auf die Terrasse.
Moin. Ja, wunderschön. Wir sitzen hier im Garten, gucken auf einen... Nicht der Einfelder See, ist ein bisschen kleiner.
Unser Ministerpräsident hat sein eigenes Seegrundstück.
Hat sein eigenes Seegrundstück, also Haus am See. Ganz wunderschön. Ich würde sagen, auf den ersten Blick, der Herr Ministerpräsident AD erfreut sich bester Gesundheit. Ist das etwas, was ich bestätigen darf?
Ja, im Moment habe ich ein bisschen Schwierigkeit mit meinem Herz, aber wir sind ja ganz dankbar, dass wir eine gute Medizin in Schleswig-Holstein haben und an sich sollten wir wirklich dankbar sein, alle dankbar sein, dass bei Schwierigkeiten immer jemand einem zur Seite steht. Ja,
das ist das Thema Dankbarkeit in diesen Tagen. Wir haben eine Schreckensmeldung, jagt die andere. Wir haben diesen furchtbaren Krieg. Wir haben für viele Menschen viele Menschen bereitet das Sorge, Gas, Energiekosten und so weiter. Ja, sind verrückte Zeiten. Ich meine, Sie haben ja in Ihrem Leben, Sie sind ja glücklicherweise auch nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, also haben also die ganz schlimmen Sachen des letzten Jahrhunderts gar nicht miterlebt, aber das sind schon wilde Zeiten, oder?
Also das sind schon wilde Zeiten und es sind auch manchmal wilde politische Entscheidungen dort, die manchmal auch nicht für jeden so nachzuvollziehen sind. Was jetzt notwendig ist, ist, dass man den Leuten hilft. Ja. Dass man nicht nur den Leuten hilft, sondern die Schwierigkeiten haben werden, ihre Gasrechnung zu bezahlen. Und ich merke das hier auch bei bei meiner Haushaltshilfe, die zweimal oder einmal in der Woche kommt, die selbst keinen Führerschein hat, die von ihrem Mann gefahren werden muss und die sicherlich zu Hause nicht viel Geld haben und wo es notwendig ist, dann auch mal einen Fahrkostenzuschuss zu geben und denen eine Hilfe zu geben. Und wenn die von ihren 5 Cent für Kilo, pro Kilowattstunde Gaskosten jetzt auf ein Mehrfaches dort kommen, dann wird es dort schwierig in diesen Haushalten. Ich kann natürlich in meiner Situation nicht unbedingt klagen, aber ich sehe das, was woanders los ist. Und insofern sind das schwierige Zeiten. Und was Sie sagten vom Zweiten Weltkrieg, Helmut Kohl hat mal davon gesprochen, von der Gnade der späten Geburt. Mhm. Und je älter man wird, je stärker merkt man, dass das eine Gnade gewesen ist. Und dass auch manchmal, auch jetzt in dieser Zeit, viel, ja, ich sag mal, ein bisschen Überheblichkeit in manchen Meinungen dort ist. Wir haben das alle nicht gewusst, wie Putin reagieren wird. Und wir waren alle dankbar, dass wir das Gas und das Öl und die Kohlen aus Russland bekommen haben und haben auch einen Großteil unseres Wohlstands damit gebildet. Das muss man natürlich sehen. Und die Gnade der späten Geburt ist gerade, was den Zweiten Weltkrieg angeht, etwas, was mich manchmal berührt. Ich weiß auch nicht, wo ich gestanden hätte früher. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wo ich gestanden hätte, wenn ich in der DDR geboren worden wäre. Nee, wir haben Glück gehabt. Wir sind und wir sollten dieses auch mal mit einer stärkeren Dankbarkeit unterstreichen.
Sie haben gerade Helmut Kohl erwähnt, der soll ja angeblich also ein legendäres Adressbuch gehabt haben, in dem also jeder Kreisvorsitzende, also die Telefonnummer jedes Kreisvorsitzenden stand. Hat er Sie dann damals, sage ich mal, in Ihren frühen Jahren auch mal angerufen?
Nee, das hat er nicht. Manchmal hat man da ja gewartet, nicht? Wenn Ämter vergeben wurden, dann haben ja viele Abgeordnete mit offenem Fenster geschlafen, damit sie den Ruf nicht überhören. So haben wir immer gesagt, aber da hat er nicht angerufen. Aber ich habe ein sehr herzliches Verhältnis mit Helmut Kohl gehabt. Ich habe immer einen Zugang bei ihm gehabt. Und ich habe diesen freien Zugang nicht ausgenutzt, aber wenn es um Fischerei ging, wenn es um Landwirtschaft ging, dann ist er immer bereit gewesen, Gäste auch aus Nordfriesland, aus Schleswig-Holstein, damals aus meinem Wahlkreis Nordfriesland und Dithmarschen Nord mit zu empfangen, um dann die Probleme mal darzulegen. Und was ich immer bewundert habe, war, dass er ausgezeichnet vorbereitet war und nicht nur die Fragen gestellt haben, sondern er auch Fragen stellen konnte, die manchmal auch die Leute ein bisschen in die Defensive gebracht haben. Nee, das war eine herzliche Zeit und er war bei allen Schwierigkeiten, die da waren, war er ein sehr herzlicher Bundeskanzler.
Aber Sie haben so dieses, wir haben jetzt gerade im Vorgespräch so ein bisschen, haben Sie uns gefragt, Mensch, wo kommt ihr her? Und wir haben dann gesagt, Lübkekoch und MSB Horsbrü. Und da wussten Sie sofort, aha, Muscheln, der Leo und so. Also ja. Das war ja jetzt nicht nur ein Schuss ins Blaue wahrscheinlich. Sie haben sozusagen dann wahrscheinlich auch ein gutes Adressbuch oder auch ein extrem gutes Gedächtnis mit den Menschen, mit denen Sie draußen gesprochen haben in Ihrer Zeit als Ministerpräsident und davor.
Ich habe Schwierigkeiten, Namen zu behalten, aber ich weiß, mit wem ich gesprochen habe. Und ich weiß auch häufig, meine Mitarbeiterinnen waren häufig mal erstaunt, dass ich immer gesagt habe, pass mal auf, wir haben vor ein paar Jahren mal einen Fall gehabt, der war das und das, such das mal raus. Ja, das ist notwendig und ich habe meine Politik immer so gemacht, dass sie den Menschen zugewandt war. Wer Menschen nicht mag und seine Gegend nicht kennt und seine Charaktere nicht kennt, die ja sehr unterschiedlich sind in Schleswig-Holstein, der sollte sich ein bisschen von der Politik zurückziehen. Also das ist schon eine Voraussetzung, die man haben muss, Menschen mögen und für die Menschen dann auch Politik zu machen.
Wir sind ja der digitale Frühschoppen und wir haben ja natürlich das Ritual, dass wir immer ein schönes Getränk haben.
Oh ja.
Herr Carsten, was haben Sie uns hier Schönes hingestellt?
Ich habe Pülliken. Pülliken ist ein Bier, das bei Veltins gebraut wird und mit Peter Veltins bin ich gut befreundet.
Okay.
Also und als ich diese Werbung dort im Fernsehen gesagt habe, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Peter Veltins, ich brauche mal Pülligans, wo kriege ich das? Nun kriege ich das, inzwischen kriege ich das beim City-Markt. Aber der hat mir dann erstmal welche geschickt davon und das ist so eine händige Flasche. Nicht? Man denkt gar nicht, dass da 0,3 drin sind.
Genau, sieht aus wie Größe. Hat aber auch ein bisschen mehr Dampf, ne? 5,2%.
Hat das 5,2? Ja, ja. Ja, das.
Aber in diesem Sinne sage ich dann mal Prost.
Ja, ja, das finde ich auch. Prost.
Schön, dass wir hier sein dürfen.
Der Frühschoppen.
Ja, das haben wir gar nicht erzählt. Wir haben immer eine kleine Rubrik, Herr Kastner, die nennt sich der Umtrieb der Woche. Das machen wir aber erst zum Ende des Podcasts. Sie haben also, können den beiden mal noch überlegen, wenn Sie einen haben. Sie müssen keinen erzählen, aber so, was Sie besonders umtrieben hat in der vergangenen Woche, das kann eine Alltagsgeschichte sein, das kann was etwas Schönes sein, das kann was Schönes sein, das kann was Doofes sein, ja. Wie auch immer, wie Sie mögen.
Muss ich aber lange überlegen.
Genau, Sie können ja, wir schnacken ja so lange, und wenn Sie sich mal eine Zeit nehmen zu überlegen.
Wenn man 75 ist, dann hat man nicht mehr so viel Umtriebiges, dann freut man sich seines Lebens.
Auch das ist ja schon.
Ja, das ist ja auch ein toller Umtrieb.
Ja, das ist schon was und ich bin auch ein bisschen im Gang, wir machen auch einige neue Sachen und es ist ja nicht so, dass ich Langeweile habe mit meinen 75.
Ich habe hier gesehen, die Marke müssen wir jetzt gar nicht nennen, aber hier steht ein ganz vorbildlich, kann man fast sagen, als wären wir beim Vorsitzenden der Grünen, um es mal so ein bisschen zu sagen, ein E-Auto, ja. Wobei das ist ja nichts Grünes mehr, das ist ja was Vernünftiges für viele auch. Ja. Wie sind die Erfahrungen?
Also die Erfahrungen waren am Anfang nicht so sehr gut, da habe ich viele Schwierigkeiten mit der Software gehabt.
Okay.
Das war ein Auto, ich sage mal die Marke, das ist ein ID4 von VW.
Jo, Nina freut sich jetzt, Thomas Schwester.
Und der stand im Showroom dort und ich habe damals gesagt, als ich einen Wagen haben wollte, ich will einen haben, ich habe keine Lust, ein halbes Jahr auf ein Auto zu warten. Entweder ich kriege den und ihr kümmert euch mit VW darum, dass ich den kaufen kann.
Das aber schon, das kann man nur als ehemaliger Ministerpräsident.
Nee, das weiß ich nicht, ob man das nur so kann, aber man kann handeln, kann man immer. Mein Vater hat mit Pferden gehandelt und mit Vieh gehandelt, also insofern liegt das Handeln bei einem ehemaligen Bauern oder einem vom Bauernhof natürlich auch ein bisschen im Blut, ne? Aber ganz gleich den und hab da gesagt, da übernimmt man dann natürlich ein Auto so, wie es da steht, nicht? Mhm. Nicht so ganz mit der Ausstattung, wie ich das haben wollte, aber ich bin inzwischen sehr zufrieden und ich bin auch etwas erstaunt über manche Diskussionen, die über E-Autos geführt werden. Manche sind auch richtig. Wenn man in Kiel in der Esmachstraße wohnt, wo 350 Autos abends auf der Straße stehen und kein Auto direkt vor der Wohnung steht, wird es außerordentlich schwierig, dort ein E-Auto zu fahren, nicht? Und dort auf dem Blücherplatz oder wo auch immer dann etliche Ladeeinheiten dort zu bauen, dazu wären die Stadtwerke gar nicht in der Lage, den ganzen Strom anzuschaffen. Wenn man ein Eigenheim hat, ist das einfach. Und ich kann auch mit dem fahren. Ich fahre mit dem nach Nordstrand und zurück. Das gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten. Und ich bin gleich, als ich den Wagen hatte, hatte ich im Norden, in Ostfriesland zu tun, eine Tour hin nach Norden. Und wenn man dann irgendwo an den Tankstellen sind, überall Schnellladestationen. Also insofern einmal pinkeln und ein Brötchen essen ist und Kaffee trinken. Und dann ist der Wagen auch so viel gefüllt, dass man auch weiterfahren kann.
Das ist jetzt, versuchen wir einfach mal ein bisschen zurückzuspulen in die Zeit. Ich glaube 1971 ist Peter Harry Carsten in die CDU eingetreten. Was war die Motivation zu sagen, ich muss jetzt in die CDU? Damals gab es, muss man ja ehrlicherweise sagen, eigentlich nur drei Parteien. Mhm. Ernsthaft jetzt, ne? Also man sagt, da CDU. Das war damals, war allerdings Willy Brandt, glaube ich, noch Kanzler.
71, ne? Das weiß ich gar nicht mehr genau, aber ganz gleich.
Kiesinger war ja gerade weg sozusagen. Ich glaube 69 war der Wechsel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Der Anlass war mein Bruder.
Okay.
Mein Bruder war im Kreistag und war auch sehr aktiv in der CDU. Und wir hatten eine Gebietsreform, wir hatten eine Kreisreform in den Jahren. Wir hatten die Reform, dass aus dem Kreis Südtondern, Husum und Eiderstedt ein Kreis Nordfriesland gemacht wurde. Und das hieß natürlich auch in allen anderen Strukturen, dass sich da etwas verändert. Und der Kreisvorsitzende von Husum, von der CDU des Kreises Husum, sollte Kreisvorsitzender des Kreisverbandes Nordfriesland werden. Und das war Leo Späth seinerzeit. Und mein Bruder hat zu mir gesagt, du pass mal auf, wir brauchen Stimmen für den Parteitag. Du musst jetzt in die CDU eintreten, damit du für Leo Späth stimmen kannst. Das war Anlass.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, dann morgen, aber dann musst du die Beiträge betreuen.
Wäre das denn theoretisch auch passiert, wenn das jetzt die SPD gewesen wäre? Wäre das auch denkbar gewesen für den jungen Peter Harry Carsten damals?
Das glaube ich kaum. Ja, aber ganz gleich, es war so. Es ist nicht so, dass ich sagen kann, wegen der Politik von Helmut Kohl oder von Adenauer oder von wem auch immer bin ich in die CDU eingetreten. Nee, das war ein ganz profaner Grund. Der Grund, dass mein Bruder gesagt hat, du sollst das. Und das habe ich dann getan. Und irgendwann hat er wahrscheinlich aufgehört, meine Beiträge zu bezahlen. Aber ich bin zumindest beigeblieben in der CDU und bin ja auch ganz dankbar. Das ist,
zahlt man denn als Ehrenvorsitzender immer noch Beiträge?
Ja, natürlich zahlt man Beiträge, das ist selbstverständlich. Also das wäre nun fatal. Also Kinder, wir brauchen das Geld auch in der CDU. Und das ist überhaupt kein Problem.
Können Sie sich denn noch daran erinnern, 1967 war Franz Josef Strauß in Husum.
Da war er auch auf Nordstrand, wenn ich das richtig
weiß. Okay. Da gibt es so eine Doku noch bei YouTube abrufbar, wo er dann also erst spricht in einem großen Hotel, ich weiß jetzt gar nicht mehr welches, das muss ein sehr großes gewesen sein, und abends hat er dann noch die Ortsvereinvorsitzenden getroffen, das war 67, und da hatte er aber gerade schlimme Zahnschmerzen, und da hat er gesagt, also ich habe gerade eine Flasche Aquavit getrunken, um das zu betäuben, und zwei Tabletten hat er wohl genommen. Können Sie das noch erinnern?
Nein. Sie waren erst 71 dabei.
Nee, ist nicht auf Nordstrand gewesen, aber ich weiß, dass mein Bruder ein großer Fan von Franz Josef Strauß war. Und ich weiß die Geschichte, dass mein Bruder war ja Landwirt, dort sein Korn da zum Silo, zum Süderhafen gefahren hat und hatte auf dem Trecker hinten einen Aufkleber von Franz Josef Strauß, und da war einer von der FDP da und der wollte mit ihm als Bauer fotografiert werden. Da hat mein Bruder gesagt, aber nur, wenn dieser Aufkleber auch zu sehen ist.
Ja.
aber nein, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Okay. Aber wir hatten ja seinerzeit auch die Kongresshalle in Husum, wo ja sehr viele Veranstaltungen gemacht wurden.
Ja, das musste gewesen sein.
Haben Sie denn später mit Franz Josef Strauß, ist ja doch eine interessante Figur der Nachkriegsgeschichte, er war ja, ich glaube, 1980 Kanzlerkandidat, das war ja noch vor Ihrer Zeit, zumindest auf bundespolitischer Ebene.
Ja.
Dann hat er ja immer noch mitgespielt, hat ja auch dem Helmut Kohl einige Knüppel zwischen die Beine geworfen, wenn man so will. Wie war der Umgang mit diesen
also
Jungs?
Ich bin sehr dankbar, dass ich von diesen geschichtlich großen Gestalten viele kennengelernt habe. Ich bedauere das sehr, dass ich Helmut Wehner nie kennengelernt habe. Ich bin 1983 in den Bundestag gekommen und Helmut Wehner war wohl schon sehr krank und hat sich dann auch nicht mehr viel sehen lassen. Aber ich habe sie an sich alle getroffen. Mit Franz Josef Strauß viel Bier getrunken.
Ja,
viel zusammengesessen, auch Schriftverkehr gehabt und viele Diskussionen gehabt in der Landesvertretung Bayern und auch woanders in Berlin. Er war ja nun, in Bonn, er war ja nun auch häufig dann da. Ich habe Willy Brandt getroffen, ich habe mit Helmut Schmidt zusammen im Bundestag gesessen. Willy Brandt, die Geschichte seinerzeit, das war eine der ersten schwierigen Entscheidungen, Nachrüstungsdebatte, die wir hatten, wo Willy Brandt eine flammende Rede gehalten hat gegen die Nachrüstung. Und,
also NATO-Doppelbeschluss? Oder
NATO-Doppelbeschluss, ja. Das war der NATO-Doppelbeschluss. Ja. Das muss ja 84 oder sowas gewesen sein. Und da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ja, ich habe.
Helmut Schmidt war ja dafür. Das war
Helmut
ja so
Schmidt
Problem.
War dafür. Ja. Helmut Schmidt war dafür. Und es war ein heftiger Schlag auf draußen natürlich auch im Bundestag. Es war auch ein anderer Charakter der Debatten im Bundestag. Sie waren anders, manchmal habe ich das Gefühl, sie waren ernsthafter. Nee, ernsthafter kann man sicherlich, die Ernsthaftigkeit kann man keinem abstreiten. Aber sie waren anders, sie wurden auf einem höheren Niveau geführt.
Mhm. Den Eindruck habe ich auch als reiner Zuschauer, der sich das gerne anguckt. Und wer so ein bisschen mal so, ob es gibt es ja im Fernsehen, ob auf Phoenix, mal so alte Debatten oder im Internet kann man das ja auch sehen. Das hatte schon was, ne?
Ich habe früher, also bevor ich in der Politik war, habe ich häufig am Fernseher gesessen, noch am Schwarz-Weiß-Fernseher und mir Debatten aus dem Bundestag angesehen, nicht? Und dort von Clemens von Brentano und von Adenauer und von wem auch immer, die dort wirklich staatstragende Reden gehalten haben. Das muss man wirklich sagen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass es wird ja häufig mal gesagt, kann Politik denn überhaupt was erreichen?
Mhm.
Und dass wir so leben, wir sind angefangen damit, dass wir dankbar sein können, so wie wir leben, nicht? In welchem Wohlstand wir die meisten bei uns leben können. Wir haben arme Leute und wir sind ein Sozialstaat und können da sicherlich auch viel mehr machen. Aber dass wir so leben können, hat auch was mit politischen Entscheidungen zu tun. Dass wir in Frieden und in Freiheit bis jetzt gelebt haben. Wissen Sie, mein Vater war Jahrgang 1896.
Ja, das habe ich gelesen.
Er war 18, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Er wurde gleich Soldat, als er 18 war. Der ist in Frankreich gekämpft, wurde verwundet, bis irgendwann zurückgekommen, hat, glaube ich, 1920 geheiratet. Und dann wurde mein Bruder geboren, der hieß Harry, da habe ich meinen Namen her. Mhm. Der ist 1944 bei Riga gefallen.
Ja, das sind so Schicksale, ne, die man und sich... Deswegen, und Sie haben ja einen sehr, wenn ich das mit Verlaub sagen darf, einen sehr alten Vater gehabt.
Ja,
ne? Der war ja über 50,
glaube ich. Der war über 50 damals, ja. Und wenn ich dann sehe, dass ich jetzt 75 Jahre alt geworden bin und die zur ersten Generation in Deutschland gehöre, die mit 75 noch nie einen Krieg in Deutschland gelebt haben, immer in Frieden und Freiheit gelebt haben, dann hat das was mit politischen Entscheidungen zu tun. Dann hat das was mit Adenauer zu tun, der die Westorientierung dort festgeklopft hat. Dann hat das mit Willy Brandt zu tun, der die Ostpolitik gemacht hat. Die war richtig und gut. Dann hat das mit Helmut Kohl zu tun, der die Wiedervereinigung gemacht hat und die strenge Anbindung an die Europäische Union. Und das sind Leute, die ich hochgradig ehre.
Wenn ich da mal den Ball aufnehmen darf, Sie haben das ganz zu Anfang gesagt, das fand ich sehr interessant, was Sie sagten, ja, ich weiß nicht, wie ich mich damals verhalten hätte, ob das jetzt während der DDR-Zeit gewesen wäre, wenn ich dort gelebt hätte mit der Lebenswirklichkeit, und ich weiß nicht, wie ich gelebt hätte, wenn ich vielleicht vor 45 schon erwachsen gewesen wäre. Und das erinnert mich an ein Gespräch, das ich mit meinem Großvater hatte, der ist Jahrgang 1916, also der war dann ja am Ende des Krieges noch keine 30, also Ende des Zweiten Weltkrieges, mit dem habe ich sehr viel zusammengesessen. Ich bin Jahrgang 70 und der hat mir dann so auch als 20, 25-Jähriger immer gesagt, ja, seid so gut und verurteilt uns nicht. Ja, er war jetzt überhaupt kein, er war weder Widerstandskämpfer noch Nazi, aber er war so, er war halt Soldat, ne? Er sagte, aber ihr habt nie diese, habt das Glück, eure Generation, dass ihr nach dieser Zeit gelebt habt. Wir hatten keine Wahl.
Die und das Gnade ich so, der späten Geburt, das ist, natürlich.
Ist, das ist so, ne? Und dieses immer wieder drüber nachzudenken, zu sagen, in was für tollen Zeiten wir leben, aber andererseits fürchte ich so ein bisschen, wir sind in so einer Zeitenwende und jetzt ist Politik wichtiger denn je, dass junge Menschen reingehen in die Politik, egal wo, weder ganz rechts noch links, wünsche ich mir immer, aber das ist, und was können wir da noch als Gesellschaft besser machen, damit die jungen Leute noch mehr Lust auf Politik haben?
Ja, wir müssen natürlich auch deutlich machen, dass Politik was bewirkt, und gerade zu dem, was Sie gerade eben nochmal gesagt haben, ich bin ja jetzt ein paar Jahre dort Beauftragter für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus hier in Schleswig-Holstein gewesen. Und ich habe mich, wenn Sie darüber reden und wenn Sie dort Vorträge halten, dann haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie, ja, und darüber gesprochen wird, was in der Nazi-Zeit passiert ist, was furchtbar ist, was schrecklich ist und was man gar nicht, im Grunde genommen gar nicht denken kann, was dort passiert ist, dann hat man immer das Gefühl, man hat mit verkappten Widerstandskämpfern zu tun. Und ich finde diese Arroganz, man soll sich ein bisschen zurücknehmen. Man soll die Zeit, wie sie jetzt ist, soll man sehen, dass sie vernünftig geregelt wird. Sich gegen rechts zu positionieren, auch gegen die extremen Linken, da gegen Antifa und sowas zu positionieren, ist halt völlig richtig. Wir brauchen ein Miteinander in unserer Gesellschaft.
Wobei ich da schon ein bisschen abstuhe. Also ich halte die Antifa auch für äußerst nicht nur fragwürdig, sondern auch schon fast, ich sage das böse Wort mal, faschistisch. Also das ist, ne, ist schon schwierig, aber ich habe immer so ein Problem, das gleichzusetzen, wenn ich die AfD und die Linke, die Linke empfinde ich auch als abscheulich, das muss ich ganz ehrlich sagen, das sage ich auch als Journalist ganz offen, aber ich finde die AfD noch ein Stück abscheulicher, muss ich ehrlich sagen.
Das ist sicherlich richtig, weil sie eben auch etwas, ich hasse dieses Leuchten, dieses Relativieren. Ja. Und diese Zeit, die kann man nicht relativieren. Nee, sie ist so gewesen.
Genau.
Und was dort mit den Juden passiert ist und auch mit anderen passiert ist, wie viele Tote dort gewesen sind, die nicht im Krieg oder wegen des Krieges als Soldaten gestorben sind, sondern als Zivilisten gestorben sind, ist ungeheuerlich. Deswegen kann auch einer wie Abbas nicht vom Holocaust dort reden und diesen Vergleich dort machen. Und insofern ist das schon ganz schwierig. Aber jetzt geht es auch darum, dieses zu verändern. Gerade das jüdische Leben selbstverständlich zu machen. Wir haben immer von Toleranz gesprochen. Ich habe in meiner, als ich nominiert wurde und gebeten wurde, dieses Amt zu übernehmen, habe ich in der ersten Pressekonferenz gesagt, mir reicht es nicht nur tolerant zu sein, sondern ich will eine Selbstverständlichkeit von jüdischem Leben haben. Und dass wir dieses leider nicht haben, wissen Sie, wenn mir gesagt wird, dass die von den Gemeinden und von den Landesverbänden ihre Post nur in neutralen Umschlägen verschicken.
Ja, furchtbar, ne?
Das ist eine furchtbare Situation, dass ich das nicht machen kann. Nicht, wenn ich von Holstein-Kiel Post kriege, dann ist da ein Stempel von Holstein-Kiel da drauf.
Ja.
Nicht? Und dann ist mir das egal, ob der Postbote ein Anhänger von HSV ist oder wen auch immer. Nicht? Das ist vielleicht ein etwas pingeliger Vergleich, aber das es nicht möglich sein soll, dass dort ein Judenstern dann auf dem Briefumschlag ist und da die Angst haben müssen, dass sie dann Nachteile haben müssen, angefeindet werden müssen. Das ist unerträglich.
Ja, und Michel Friedmann, der ja nun auch sage ich mal, gegen Antisemitismus kämpft, mit scharfem Florett, sage ich jetzt mal. Der sagt ja auch immer wieder, wir brauchen eine Streitkultur in Deutschland. Und wir haben vorhin von den alten Bundestagsdebatten gesprochen, da flogen auch die Fetzen. Gab es früher mehr Respekt? Haben wir damals eine Streitkultur gehabt im Bundestag und heute mehr eine Hasskultur? Oder wie würden Sie das beurteilen?
Das kann ich so nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass man heute auch noch zusammensitzt. Wir haben doch, nun ist das in Bonn ein anderes Klima gewesen, der Zusammenarbeit und des Miteinanders. Nicht? Ich bin ja viele Jahre Vorsitzender des Agraus und des Agrar- und Ernährungsausschusses gewesen. Aber wenn wir uns auch mit Kollegen von den Grünen oder von der SPD in der Stadt getroffen haben, dann haben wir zusammengesessen, dann haben wir über die Probleme gesprochen, dann haben wir vieles draußen in der Kneipe oder in einem Café dort gelöst.
Ja, aber mit der AfD sitzt da jemand zusammen?
Nein, das kann man nicht. Also wissen Sie, irgendwo muss es einen Grundkonsens geben. Mhm. Und wenn der Grundkonsens nicht gegeben ist, wie bei vielen von der AfD, leider im Moment noch mehr von bei der AfD, zumindest bei denjenigen, die was zu sagen haben, wird es schwierig, dann kann man nicht mit denen reden, das ist unmöglich.
Konnte man das mit den Linken? Sie haben ja mit den Linken auch zu tun gehabt und da gibt es ja solche und solche vielleicht auch, Gemäßigte, wo man sagt, gut.
Ja, ich hätte doch überhaupt keine Probleme, mich mit Ramelow hinzusetzen und über die Politik in Thüringen zu sprechen.
Ja, heute ja. Es gibt auch ein schönes Video von den Grünen, als sie damals das erste Mal im Bundestag waren, da wurden die dann von allen anderen Parteien, sag ich mal, heute würde man sagen, blöd angemacht, so ein bisschen von der Seite. Die standen da
waren
halt
sie
rum.
Ja dabei, ne? Als
sie das erste Mal, das war gemeinsam, ne? Ich bin zusammen mit den Grünen im Bundestag gekommen.
So. Ähnliche Frisur gehabt, ne?
Nicht ganz.
Ja, aber da geht's ja schon los.
Aber Sie müssen auch sehen, wer dann dort ausgeschieden ist, wo sie herkamen. Gucken Sie sich mal die alten Handbücher an, wo die Grünen dann herkamen. Kommunistischer Bund Westdeutschland und wo sie alle herkamen. Nicht? Und da waren Leute dabei wie Joschka Fischer, die ja nun nicht unbedingt...
Petra Kelly,
sicherlich mit einem herzlichen Gedanken dabei, selbstverständlich, sicherlich, das will ich auch gutheißen. Aber da waren auch viele andere dabei, nicht? Die also vorher Straßenkämpfe dort gemacht haben. Es gibt keine Partei, die sich mehr verändert hat als die Grünen. Nicht? Mit Robert Habeck habe ich einen... Will nicht sagen ein herzliches Verhältnis, aber sehr freundschaftliches Verhältnis hier gepflegt. Und mit denjenigen, die jetzt dort bei den Grünen dort aktiv sind, ich telefoniere manchmal mit Boje Maaßen, einem der Gründer der Grünen hier in Schleswig-Holstein. Hm. Nicht Professor in Flensburg gewesen. Und das sind herzerfrischende Telefongespräche, die wir führen. Die mögen wir plattisch sogar.
Ja, das ist ja dann schon die zweite Sache, die Sie gemein haben mit Björn Engholm. Also einmal verstehen Sie sich gut mit Robert Habeck, das tut Björn Engholm auch, den hatten wir nämlich auch schon im Frühschoppen. Und Björn Engholm hat auch gesagt, der hatte das wahrscheinlich nicht so einfach wie Sie, als er Ministerpräsident wurde, hat er gesagt, man muss raus zu den Leuten. Und er ist auch da angetreten, wo er gesagt hat, da habe ich jetzt keinen Heimvorteil, also irgendwo im Koch, sage ich mal. Und er hat Blut und Wasser geschwitzt, hat sich gut vorbereitet. Ja. Aber gerade diese Menschlichkeit, und ich treffe sie ja heute zum ersten Mal und merke sofort, da ist wirklich jemand, ich habe jetzt keinen Honigtopf mitgebracht, aber das ist meine ehrliche, von Kokskind zu Kokskind sozusagen, dass sie wirklich Interesse haben an den Leuten, dass sie sich dafür interessieren, wer steht mir da gegenüber und welche Sorgen hat der?
Das merke ich heute noch, wenn ich irgendwo bin, dass viele Leute bei mir ankommen und sehr, sehr freundlich sind und nein, das merken Sie ja auch, dass die Leute mich mit Peter Harry bezeichnen. Das kommt ja keiner an und sagt, oh, da ist Herr Carstens. Ich höre das denn ja, ach, dann irgendwo lebt dann irgendjemand um, wenn ich mit Inkommen im Citymarkt bin oder wo, okay, oder lebt Peter Harry. Ja. Also anders wird man gar nicht bezeichnet. Nein, mir hat man auch immer vorgeworfen, nicht immer, häufig mal vorgenommen, ich sei zu viel auf Volksfesten und auf Wochenmärkten. Ich habe auf dem Wochenmarkt in Kiel, wenn ich an der Würstchenbude gestanden habe, häufig mehr zu wissen gekriegt als in manchen Seminarräumen. Und das ist das, was Sie machen. Ich sagte am Anfang, Sie müssen Menschen mögen, wenn Sie Politik machen. Wenn Sie die nicht mögen, wenn das für Sie nur Objekte sind, Wahlobjekte sind, dann sollen sie wegbleiben von der Politik.
Und wenn jetzt einer auf sie zukommt und sagt, Mensch, oh, der Zaun da bei mir und der Nachbar hat da so und dann kann ich meinen Raps nicht dreschen oder so. Und sie wissen von vornherein, sie können da nichts machen oder versuchen sie wirklich da was in die Wege zu leiten oder reden sie dem dann gut zu oder sagen die dem dann ehrlich, Mensch, das ist gut, aber da kann ich nichts machen oder?
Ich hatte einen Vorvorgänger im Bundestag, der hieß Hermann Glüsing. Hermann Glüsing war Kreispräsident in Dithmarschen. Hermann Glüsing und Bundestagsabgeordneter. Hermann Glüsing hat die wenigsten Reden gehalten und die meisten Reisen gemacht. Aber der hatte einen Wahlspruch, der war irgendwie um kümmern. Und der, wenn der durch Dithmarschen fuhr, durch seinen Wahlkreis fuhr, dann hat er angehalten, wenn da Leute am Arbeiten war, hat mit denen gesprochen, hat gesagt, was habt ihr an Problem? Und dann hat er die aufgenommen. Und ich habe das, nur zum Beispiel, ich habe das, als ich Witwe war und dann nicht jeden Tag nach Hause kam nach Nordstrand, und manchmal 10 Tage, 14 Tage nicht zu Hause gewesen war, habe ich mich ans Telefon gesetzt, geguckt, wer hat denn in den 14 Tagen bei mir angerufen. Meine Telefonnummer stand immer im Telefonbuch. Okay. Und da haben die Leute angerufen und kamen mit Problemen manchmal. Ich habe die zurückgerufen. Und dann hatten die zum Teil Probleme, wo ich gesagt habe, warum rufen die dafür den Ministerpräsidenten an? Das hätte der Nachbar regeln können. Ja. Aber wenn die, für die Leute war das, für mich war das manchmal ganz kleine Probleme, aber für die Leute war das das größte Problem, was sie hatten. Und dann haben sie mich angerufen und dann habe ich mich gekümmert. Dann habe ich gesagt, komm her, entweder können wir das bei uns regeln, dann wurde das ins Haus gegeben, oder ich kann mich erinnern, dass da mal eine Frau anrief, die hatte Schwierigkeiten, weil sie dort irgendein Geld kriegt und das brauchte und das wurde immer jeden Monat anders berechnet, weil sie unterschiedliche Einkommen hatte und die brauchte das Geld für ihren Sohn, der anfing zu studieren.
Ja.
Und da habe ich mir die Aktenzeichen gegeben und habe dann angerufen dort beim Arbeitsamt in Flensburg, die mal zuständig waren. Und die sagten mir dann, nee, wir sind jetzt nicht zuständig für das Geld, ist jetzt eine Zentrale zuständig in Bad Oldesloe. Da habe ich da angerufen und kriegte dann eine nette Frau ans Telefon und die sagte, ja, ich verbinde Sie mal mit einem guten sachverständigen Mitarbeiter. Der war nicht da. Und dann hat sie mich nochmal verbunden, der war aber auch nicht da. Und dann kriegte ich eine Nummer, dann war ich in so einer Hotline. Und dann habe ich aber nochmal bei ihr angerufen und habe gesagt, wissen Sie was, ich komme nicht weiter. Was denken Sie eigentlich, wie diese Frau, wenn die sich selbst kümmern würde, die würde jetzt gegen die Wand laufen, die kommt nicht weiter. Und dann habe ich gesagt, gib mir die Telefonnummer von der Bundesanstalt für Arbeit in Wiesbaden. Nee, wo war die noch? In Nürnberg. Und dann habe ich dort angerufen, weil der damalige Präsident war einer, der früher im Bundestag war, mit dem ich viel Skat gespielt habe. Ich habe den angerufen und habe gesagt, pass mal auf, ich habe hier ein Problem. Das muss gelöst werden. Das haben wir lösen können, dieses Problem. Und das ist Aufgabe eines Abgeordneten. Der Abgeordnete ist von seinen Leuten dort, Probleme mitzulösen, politisch Probleme zu lösen. Und das habe ich gemacht und das war für mich an sich immer die größte Freude, wenn ich sowas machen konnte.
Ich würde jetzt gerne noch einmal ganz kurz zurückgehen. Das ist vor 8 Minuten ungefähr gewesen. Da haben wir über das Amt, das Ehrenamt, was Sie hatten, gesprochen. Das ging ja gerade in der letzten Woche auch durch die Schlagzeilen. Da gab es ja auch Spekulationen. Warum wird das jetzt nicht wieder besetzt? Oder warum macht Peter Harry Carstensen nicht weiter?
Also das, ich kann nur beantworten, warum er nicht weitermacht. Der ist 75.
Ja.
Und dieses Amt hat mich außerordentlich belastet.
Ja, also es geht um den Antisemitismusbeauftragten und Beauftragten für jüdisches Leben, ne?
Laverenz, komm hierher.
Ist Laverenz eigentlich der
das ist der hier, der mich abgehalten hat davor.
Bei der ersten Wahl von Steinbrück. Ja, ne? Ja. Genau. Einen Bandscheibenvorfall, glaube ich.
Ja, der war auch nicht was. Der hatte eine sogenannte Dackellähmung, musste operieren.
Dackellähmung, oh, wow.
Ja. Naja, das ist, mich hat dieses Amt außerordentlich belastet. Und ich habe Nächte gehabt, wo ich wachgelegen habe.
Okay.
Wo ich Probleme auf dem Tisch hatte und wachgelegen habe. Und da habe ich gesagt, Leute, das will ich nicht mehr mit 75 und da muss auch ein junger Mann. Das war völlig richtig, dass der Ministerpräsident mich gefragt hat, dass der ehemalige Ministerpräsident sowas übernommen hatte. Dann kriegte das Amt, kriegte eine Wertigkeit. Mhm. Und jetzt geht es darum, jetzt einen zu finden und der dann mit derselben Energie das dort weitermacht. Aber das Amt war auch befristet mit der Legislaturperiode.
Ja, ja.
Und ich hatte ihm aber auch rechtzeitig gesagt, ich werde das nicht nachher, ich werde nicht über 75 da, die nächste Legislatur, dann bin ich 80. Leute, das geht nicht. Das müssen schon andere, das müssen schon Leute machen, die dann auch einen besseren Zugang zu manchen Mittelalten haben. Ja, das ist, glaube ich, das. Wir haben eine Situation, dass jeder, ob du im Lübcke-Koch oder im des Mercedes-Koch oder auf Nordstrand bist, jeder hat eine Einstellung zu Juden. Und wenn du dann mal fragst, kennst du denn einen? Dann sagen die, nee, ich kenne noch nie einen Truppen. Und das ist das. Wir müssen die Selbstverständlichkeit des jüdischen Lebens müssen wir deutlich machen. Und wir müssen sagen, pass mal auf, mach dich mal ein bisschen, hol dir mal ein bisschen Kenntnis über das jüdische Leben. Und das haben wir nie gemacht. Und wir haben eine jüdische Tradition auch in Schleswig-Holstein. Wir hatten, ja, Glückstadt. Glückstadt wurde, ich meine, 1616 gegründet. 400 Jahre, etwas über 400 Jahre als jetzt. Und Glückstadt wurde seinerzeit von Christian dem IV. Gegründet. Und Christian der IV. Wollte eine Gegenkraft, eine Gegenwirtschaftskraft gegen Hamburg bauen. Neuen Hafen und was weiß ich und auch wirtschaftlich was machen und holte sich Sephraden, also portugiesische Juden, dorthin. Wir hatten Friedrichstadt, Friedrich der III. Mhm. Und das Eigenartige ist, in beiden Städten haben wir keine jüdischen Gemeinden mehr. Wir haben zwar jüdische Friedhöfe da noch,
ja,
aber keine jüdischen Gemeinden. Nicht? Und wir haben, ich habe einen Schatz gehoben hier in Schleswig-Holstein. In Schleswig gibt es einen Erich Koch. Erich Koch ist gut über 80 Jahre inzwischen. Er war früher Tischler, ist dann umgeschult und war dann Erzieher in einem Jugendheim in Schleswig. Und er hat in seiner Freizeit jüdische Biografien gesammelt. Mhm. Und hat nicht nur 100 und nicht nur 200, sondern 15.000 davon aus Schleswig-Holstein. Oh,
ja. 15.000?
15.000 Biografien. Und da habe ich gesagt, die müssen wir für Schleswig-Holstein erhalten, die müssen ins Landesarchiv.
Ja,
und
digitalisiert.
Dann haben wir digitalisiert, ja. Richtig digitalisiert. Ja. Er hatte sie zwar digitalisiert, aber in einem Format, das nicht suchfähig ist und nicht ins Internet gestellt werden kann und so. Aber ganz gleich, das haben wir auch hingekriegt jetzt, nicht? Und er wollte noch eine kleine Aufwandsentschädigung haben und das Land hatte mir gesagt, jawohl, das machen wir. Aber dann war er im Krankenhaus und da habe ich gesagt, der muss aber, solange er lebt, noch das Geld kriegen. Ja. Dann habe ich das erstmal vorgeschossen, habe mir allerdings jemanden geholt, der mir das gesponsert hat. Und der wohnt auf Föhr oder ist häufig auf Föhr, wollen wir mal so sagen. Und als ich mal auf Föhr war, da habe ich gesagt, ich will ihm das dann auch mal zeigen. Oder als er da war und dann habe ich Erich Koch angerufen und gesagt, Herr Koch, ich brauche mal jüdische Biografien von Föhr und rechne mit 10, 15 vielleicht. Ja. Und kriegte 108.
Ja. Wahnsinn.
Da ist jüdisches Leben überall gewesen.
Das ist ja überhaupt nicht im öffentlichen Bewusstsein.
Nee, das wissen wir gar nicht. Und dann ergibt sich dann plötzlich daraus, dass der dort Eigentum gehabt hat, auch Landflächen gehabt hat. Und die musste er abgeben an die Schleswig-Holsteinische Landgesellschaft. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, pass mal auf, habt ihr das mal aufgearbeitet, das, was ihr in der Nazizeit gemacht habt? Nee, auch nicht so richtig und sowas. Und jetzt haben wir einen Doktoranden, haben wir einen dabei, der hat die Landgesellschaft dafür gesorgt, dass diese Geschichte aufgearbeitet wird. Und dann stellen wir natürlich fest, dass sowas nicht nur auf Föhr passiert ist, sondern auch woanders in Schleswig-Holstein. Und wir stellen fest, dass das überall im Bundesgebiet, wir haben über Beutekunst reden wir, Bilder und solche Kunstwerke.
Also ein wirklich aber
über Beuteland,
ein spannender
ganz spannende Posten. Geschichte. Ja. Das ist also eine Geschichte, die einen Dominostein in Gang gesetzt
gibt's hat. Gibt es denn da schon, ich meine, wir wollen jetzt keine Details, weil das ist ja, aber gibt es da schon Kandidatinnen, Kandidaten für ihre
das
Nachfolge?
Das gibt es sicherlich und ich gehe davon aus, dass irgendwann, wenn das ein bisschen schärfer wird in der Entscheidung, dass der Ministerpräsident mich dann auch anruft und mir das dann auch sagt.
Wie ist denn der Kontakt? Wenn man da, das ist immer so interessant zu hören.
Man ist
ja irgendwann raus und dann, ich weiß ja nicht, wie Sie mit Heidi Simonis.
Mit Heidi Simonis habe ich an sich ein gutes Verhältnis gehabt. Mir tut das in der Seele weh, dass sie wohl sehr krank ist.
Ja,
und,
ja.
Und mit Daniel Günther habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Nicht? Ich habe ihn seinerzeit, als er Kandidat werden sollte, habe ich ihn vorgeschlagen. Er war ja bei mir Landesgeschäftsführer und ich wusste um seine Arbeit.
Haben Sie das Talent damals schon erkannt? Ich meine, der gilt ja jetzt durchaus als Kanzlermaterial.
Ja,
ne?
gemacht. Er wollte das. Daniel ist außerordentlich jung.
Ja, ja.
Und der muss die Füße stillhalten und seine Stunden kommen noch. Seine Chancen kommen noch.
Ja, Sie hatten mal. Ja, muss man ehrlicherweise sagen, ja einen anderen Kronprinz gehabt. Ne? Also der damalige.
Von Bötticher,
genau. Ja. Der jetzt ja auch eine Karriere in der Wirtschaft gemacht hat und.
Von dadurch hat nicht viel gehalten.
Man muss sagen, eine saublöde Geschichte gefallen ist.
Ja, das ist so. Und so ist das Leben. Nicht? Das Leben ist ja nun nicht so, dass man da geradlinig irgendwo hingeht und dann passiert irgend sowas. Und das ist halt so, wie es ist. Und wie war das bei Frühstück für Stefanie? Ist so, wie es ist.
Ja.
Wie ist es da? Und aber man hat auch Lösungen. Wir haben genug gute Leute.
Ja.
Wir haben spitzenmäßige junge Leute in der Jungen Union und so. die natürlich auch, denen man die Zügel auch loslassen muss. Ja. Nicht? Die haben auch neue Gedanken. Ich sage auch immer, wissen Sie, für mich in meinem Alter, 75 Jahre, da müssen Sie nicht mehr viel Politik machen. Für die paar Jahre, das kriege ich gut hin. Ja. Nee, wir müssen Politik machen für diejenigen, die jetzt für diese Bundesrepublik sorgen müssen, für die arbeiten müssen, für die Steuern bezahlen müssen und sie nach vorne bringen müssen. Das sind also diejenigen, die Jungen und die ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Für die müssen wir Politik machen.
Aber wenn wir nochmal also den Zeitstrahl der Karriere nehmen, dann sind wir jetzt natürlich bei 83 Einzug, ne, also in den Bundestag. Hat es Sie manchmal gewurmt, dass, ist jetzt ein bisschen halb scherzhaft gemeint, aber wenn das so eine Millionenfrage bei Wer wird Millionär wäre und man würde sagen, welcher ehemalige Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein war schon mal Agrar- oder Landwirtschaftsminister, dann wäre die richtige Antwort Björn Engholm, auch wenn es nur Übergangsweise war. Ja. Ist es, ja, im Grunde denkt man doch, Peter-Harry Carstensen hätte doch Minister werden müssen, oder?
Das war, ja, ich war ja auch zweimal, war ich ja auch im Gespräch. Das war das erste Mal, als Volker Rühe hier kandidierte in Schleswig-Holstein, sollte ich Landwirtschaftsminister werden. Hätte ich wahnsinnig gerne gemacht. Mache ich überhaupt keinen Hehl draus. Es wurde nichts. Und da hat der Herrgott gesagt, nee, mein Lieber, wir haben noch was anderes mit dir vor. Nicht? Und dann war ich in der Mannschaft von Stoiber und sollte Bundeslandwirtschaftsminister werden. Das wäre natürlich was geworden, da die Grüne Woche mal
zu öffnen. Aber was ist denn mit ihm da gewesen, mit Harry Peter? Jetzt können Sie es ja mal endlich erzählen. Mein guter Freund Harry Peter, glaube ich, war der Spruch, ne? Oder war das so?
Ja, er kriegt ja das ja nie hin, dass er Peter Harry. Aber wir haben ein sehr, sehr herzliches Verhältnis gehabt. Ich schätze ihn sehr. Er ist außerordentlich fähig, der Stoiber. Und ich habe das bedauert, dass das seinerzeit nicht. Er war aber einer, der nicht. Ja, was war? Es kam das Oder-Hochwasser.
Ja, richtig.
Nicht? Das war und der, das, was Gerhard Schröder zog sich seine Gummistiefel an und ging hin. Ja. Und wir haben noch 2 Stunden darüber diskutiert, was wir machen sollten. Und das war also dieses Spontane, dieses rausgehen und spontan etwas zu machen, das war nicht etwas, was Stoiber so zumindest dann nicht gemacht hat. Aber ganz gleich, und da hat der Herrgott wieder gesagt, wir haben was anderes mit dir vor. Und wenn er mir gesagt hätte, rechtzeitig gesagt hätte, dass ich Ministerpräsident werden sollte, dann hätte ich das ja begriffen. Damals habe ich das natürlich nicht begriffen. Ne?
Ist man denn, das ist ja immer interessant, man weiß ja seit, ich glaube 2005, dass Sie mit Heide Simonis auch schon, glaube ich, vor der Wahl, damals als Sie Gegnerin, per Du waren.
Ja.
Wie ist das auf Bundesebene? So ein Edmund Stoiber, waren Sie mit dem auch per Du oder ist das da doch immer anders?
Ja, das entwickelt sich. Ich bin mit dem Bundeskanzler Kohl nicht per Du gewesen. Mhm. Nicht? Er hat mich geduzt. Du. Okay. Nicht? Ja. Wenn er irgendwo ankam und sagte, du wirst hier nochmal und dieses und jenes, aber ich nicht. Da war zu viel Respekt da. Nicht? Mhm. Aber sonst bin ich mit sehr vielen per Du gewesen. Es gab in meiner Fraktion, es gab welche, zu denen ich mich nicht an den Tisch gesetzt hätte. Und es gab viele bei der SPD, zu denen ich mich gerne an den Tisch gesetzt hätte. Also das sind unterschiedliche Charaktere und das erkennt man auch, wenn man länger dabei ist. Ja.
Das hat auch, wir kommen jetzt leider wieder auf Björn Engholm, das ist so ein bisschen unsere Referenz. Er hat immer gesagt, das ist also, man kann ja um die Sache streiten, aber spätestens seit der Barschel-Affäre, in die er nun ja sehr involviert war, dass man sagt, man muss respektvoll miteinander umgehen.
Das ist es,
ja. Und Barschel-Affäre habe ich selber auch erlebt. Ich war damals mit meinen Eltern im Allgäu oder so, mal was ganz Verrücktes. Und dann hieß es plötzlich, die erste Nachricht, die dann kam, Barschel hat sich erschossen. Das war so das Erste, was über die Ticker ging. Und ich war damals 14, 15 oder was?
Ja, du bist 73, genau, 14. Ne?
14, habe mich also mäßig für Politik interessiert. Aber das hat mich dann doch auch seitdem nie wieder losgelassen. Es geht gar nicht darum, irgendwelche großen Sachen zu spinnen und so. Mir würde das jetzt, also oder mich interessiert immer sehr, wie haben Sie persönlich das erlebt? Was war das Gefühl, als das losging?
Sie waren ja, glaube ich, 4 Jahre im Bundestag.
Ja, gerade. Ich war ja schon im Bundestag und das war ja die erste Zeit im Grunde, die erste Legislaturperiode von Uwe Barschel. Das war, ging ja um die Wahl, um die Wiederwahl ging es ja damals, wo Engholm dann gegen ihn kandidiert hat. Und Stoltenberg hatte aufgehört als Ministerpräsident und wurde Bundesfinanzminister seinerzeit. Das war die Situation. Ich kann das nicht mehr so genau sagen, wie ich da reagiert habe. Ich weiß nur, dass Uwe Barschel, den ich ja auch nun gut kannte, na, was heißt gut kannte, aber...
War 4 Jahre älter als sie, glaube ich, ne?
Oder kann sein, das war es.
Oder 3 Jahre,
ja. Aber ganz gleich, mit dem ich ja nun zusammen Politik machte in Schleswig-Holstein. Ich in meinem kleinen, schönsten, nördlichsten Wahlkreis Deutschlands und er hier in Kiel. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass Uwe Barschel sich sehr veränderte, nachdem er diesen Flugzeugunfall hatte. Mhm. Er war ja abgestürzt in Lübeck dort, wo auch der Pilot zu Tode kam, glaube ich noch. Und er war ein anderer Typ geworden. Das ist wahrscheinlich sehr typprägend und verändert einen Menschen offensichtlich. So ein starker Unfall und so ein furchtbares Erlebnis. Daran kann ich mich erinnern. Er war... Ich hatte das Gefühl, berechnender geworden und nicht spontan und nicht so herzlich mehr wie vorher. Aber das ist nur eine sehr schwache Erinnerung, ja, die ich dort habe.
Aber das Gefühl, so Uwe Barschel ist tot, ja, da klappt dann doch die Kinnlade runter. Ja, aber damit hatte ja keiner gerechnet.
Sicherlich. Ich glaube, ich war sogar auf einer Reise mit dem Bundestagspräsidenten in Finnland, meine ich mich zu erinnern. Aber das ist natürlich auch lange her. Viele Dinge, die dort ein bisschen so verschwommen sind. Ja, das war, und wir haben drunter gelitten, weil wir auch wussten, was dort los gewesen ist. Oder weil wir erfuhren, nicht wussten, sondern erfuhren, was dort los gewesen ist.
Haben Sie denn einen anderen Blick jetzt mit dem Abstand der vielen Jahre darauf? Weil damals war es ja wahrscheinlich auch so, dass man gesagt hat, naja, wissen wir alles nicht. Das war ja auch alles noch nicht aufgeklärt.
Anderen Blick zu Uwe Barschel wahrscheinlich nicht. Aber ich habe einen anderen Blick zu dem, was anschließend war. Es wurde ja, man brauchte ja in der CDU in den Jahren danach bei einer Diskussion nur den Namen Uwe Barschel nennen, dann hatte jeder Asche auf dem Haupt. Mhm. Hatte jeder ein schlechtes Gewissen und duckte sich und was. Und ich glaube, das ist, will mir gar nicht auf die Schultern klopfen, aber eine meiner Leistungen gewesen, dass ich die Partei so hingekriegt habe, dass wieder ein Selbstbewusstsein in der Partei kam.
Ja, Sie waren ja auch der erste Ministerpräsident aus der CDU.
Ja, ich war aber vorher noch Landesvorsitzender. Ja. Ich war ja vorher noch Landesvorsitzender. Ja, und ich bin ja nun ganz eigenartig Landesvorsitzender geworden. Nicht? Es ging ja, wir hatten ja Streit in der CDU zwischen dem Fraktionsvorsitzenden und dem Landesvorsitzenden und was weiß ich, das ging ja nur hin und her und jedes Mal einen anderen Kandidaten und was weiß ich, was da alles war. Also es war keine gute Zeit in der CDU in der Zeit. Und dann hat Merkel, die damals ja Bundesvorsitzende war, nicht Ministerin, sondern Bundesvorsitzende war, irgendwann mal gesagt, so, jetzt muss jetzt einer, der nicht zu den Gruppen gehört dort, muss das jetzt übernehmen. Und da kamen an sich nur 2 bei uns aus der Landesgruppe in Frage, das waren Dietrich Austermann oder ich. Und dann weiß ich noch, dass wir dort am Dienstagabend zusammengesessen haben mit der Landesgruppe und lange diskutiert und auch ganz viel Rotwein getrunken haben, das weiß ich auch noch. Und manchmal sah ich der einen und der anderen, dass wir ordentlich was gekriegt hatten. Und dann wurden wir uns einig. Und Merkel hatte mir gesagt, pass mal auf, ich will...
Haben Sie sich durchgesetzt gegen Austermann?
Ich habe mich überhaupt nicht durchgesetzt. Ich habe mich gar nicht bemüht. Okay. Das war nicht... Ich hab in meinem Leben nie eine Bewerbung geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie man das macht, irgendwo sich um ein Amt bewerben oder um eine Anstellung zu bewerben. Das habe ich nie. Ich bin immer gefragt worden. Das war ein Großteil meiner Freiheit, die ich gehabt habe. Und irgendwann wurden wir einig. Dietrich wollte lieber in Berlin was machen. Ja. Und dann hieß es, ja, dann mach du das mal in Kiel.
Ach so, okay.
Und dann am Donnerstag kam Merkel, die wollte das dann wissen. Dann kam bei mir an und sagte, habt ihr euch geeinigt? Ich sage, ja. Und wer soll es denn jetzt machen? Ich sage, das sage ich dir nicht. Wir haben Vertraulichkeit vereinbart. Gab Riesenärger. Ja. Und das hatten wir aber auch. Und dann bin ich am Freitag die Pressekonferenz, war am Freitag geschäftsführender Landesvorstand in Rendsburg. Und dann wurde das festgeklopft, dass ich das machen sollte. Und dann, ich kann mich noch erinnern, dass da die Pressekonferenz war. Und manchmal kann man Spontaneität ja auch vorbereiten. Und da wird ja immer eine Frage von Journalisten gestellt, werden Sie denn ein Übergangsvorsitzender werden? Mhm. Und ja, auf die Frage habe ich gesagt, ja, ich habe den Übergang von der Opposition zur Regierungspartei zu organisieren. Also insofern bin ich ein Übergangsvorsitzender. Und dann sind ja, das wissen Sie ja alles, die Geschichte mit Frau suchen dort mit der Bildzeitung und viele andere Dinge. Da ist ja auch
gehört nicht zu den ganz tollen Sachen. Ne?
Nein, das waren nicht keine ganz tollen Sachen. Aber sie sind eben so. Das ist Teil meines Lebens gewesen. Und dann reingekniet in dieses Amt und in diesen Wahlkampf, nicht? Und ich glaube, das haben wir nicht ganz so schlecht gemacht da, denn sonst hätten wir nicht gewonnen. Und abends bei der Wahl. dann waren um bis 22 Uhr hatten wir die Wahl gewonnen. Mhm. Wann war das? Am 8. Februar, 20. Februar 2005.
2005, ja.
Und dann bin ich nach Berlin gefahren und unterwegs wurden die letzten Gebiete ausgezählt und dann hatte Heide Simonis plötzlich eine Stimme mehr. Mit dem SSW, mit der Duldung des SSW, was ja nun auch ganz was Neues in Schleswig-Holstein war. So, und dann ging das los. Entscheidest du dich jetzt für Berlin? Ich hätte ja auch in Berlin bleiben können. Ich hatte einen guten Job in Berlin, machte die ganze Agrarpolitik in Berlin und war dort völlig unbestritten und auch sehr anerkannt. Und dann habe ich gesagt, das war eine Bauchentscheidung. Ich gehe nach Kiel, werde dort Oppositionsführer, weil ich immer gesagt habe, diese Regierung, die da sich bilden wollte mit der Duldung des SSW, wird keinen Bestand haben. Das war meine Überlegung da. Und dann bin ich in Kiel, wurde ich Fraktionsvorsitzender. Und als denn am 17. März, glaube ich, war das?
Diese berühmte
Wahlgänge dort waren, da bin ich morgens in die Fraktion gegangen und habe gesagt, pass mal auf, Jungs, ich trete heute an gegen Heide Simonis. Dann haben die gesagt, nee, was soll das? Und du machst dich nur lächerlich, das haben wir noch nie gemacht.
Aber Sie können es ja sagen. Wussten Sie, dass das so ausgehen kann?
Nee, ich hatte überhaupt keine.
Wir erfahren jetzt über den
Heide. Die Überlegung war natürlich, wenn das denn mal nicht klappen sollte mit der Regierung, dann muss auch einer den Finger gehoben haben, muss sagen, pass mal auf, ich habe damals schon da gestanden. Richtig. Das war die Überlegung. Ich habe gesagt, nein, ich will das, ich will dort stehen und ich werde dort kandidieren. Und dann kamen die, nö, und wir wollen nicht. Und dann kam einer ganz ehrlich und sagte, und das verlängert auch alles und wir wollen doch mittags zu Hause sein. Ja. Und nachher waren sie alle happy, dass sie nicht mittags zu Hause waren. Ja. So ist das gekommen. Und dann habe ich habe ein gutes Verhältnis mit dem damaligen Landesvorsitzenden der SPD gehabt. Und, Mensch, wie hieß er denn noch? Komm, Moment, ich glaube, ist ja auch egal. Ein ganz feiner Kerl und auch häufig auch für und plattisch schnackend. Und dann habe ich mir den geholt und habe gesagt, pass mal auf, wir wollen jetzt mal erstmal eine Woche Ruhe haben, dass ihr euch mal besinnen könnt. Und dann fangen wir an mit Koalitionsverhandlungen. Die waren hart. Nicht? Dann ging es erstmal, und da habe ich gesagt, ich setze mich mit euch nur hin, wenn wir genau in die Kasse geguckt haben. Ich will wissen, wie die finanzielle Situation dieses Landes ist.
Wie war die damals
denn? Oh, die war verheerend und der letzte Finanzminister war Ralf Stegner. Und Ralf Stegner hatte einen ganz verlogenen Haushalt dort gemacht, mit einigen hunderttausend, die eingesetzt wurden als überplanmäßige Einnahmen und mit einigen hunderttausend mit überplanmäßigen Ausgaben, unterplanmäßigen Ausgaben, die nie realisiert wurden. Und wir stellten plötzlich fest, dass wir neben der Netto-Neuverschuldung, die drin war, von 550 Millionen, noch ungefähr 900 Millionen ungedeckte Schecks in dem Haushalt hatten. Aha. Und so fingen wir an, nicht? In diesem Land
Weihnachtsgeld.
Das war irre. Und das Weihnachtsgeld, das war die erste kleine, piepige, im Grunde genommen von der Wirkung her, also eine lächerliche Entscheidung. Für die Betroffenen nicht eine so. Riesenentscheidung.
Ja, das war natürlich.
Nicht, das war, wir haben 48.000 Beamte hatten wir und wenn Sie die jedem Beamten 2.000 Euro, 100 Millionen, die wir eingespart haben da, das sind bei jedem Beamten 2.000 Euro, die Sie weniger haben. Das ist eine Riesenleistung der Beamten gewesen. Ja, und trotzdem hat das den Haushalt nicht gerettet. Wir sind nochmal rangegangen und dass wir dann irgendwann mal die Wahl nicht gewonnen haben, natürlich hat auch damit zu tun gehabt, dass wir einen richtigen knallharten Sparkurs gemacht haben.
Diese unbequeme, weil ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, die Zahlen hatte ich mir rausgesucht. Schleswig-Holstein hat jetzt letztendlich eine Verschuldung von 31 Milliarden. Das ist ja eine Summe, die man sich so kaum vorstellen kann.
Das ist unser Problem, dass wir uns das nicht vorstellen. Wir können uns eine Million, die kannst du beim Lotto gewinnen.
Eine
Milliarde sind 1.000 Millionen. Ich frage dann manchmal so bei Versammlungen, ich sage, kann mir einer mal erklären, was denn eine Milliarde ist? Dann sagen sie 1.000 Millionen. Ich sage, so nicht. Wenn du 200-Euro-Scheine ganz dick zusammenpackst, und dann brauchst du 12 Zentimeter aufeinander, neue Scheine liegen, dann hast du eine Million.
Aber das wissen Sie jetzt nicht aus Paradise.
Nee, das weiß ich nicht, sondern das weiß ich, weil mir das ein Gärtner bei einer Versammlung mal gesagt hat. Er hat gesagt, Herr Ministerpräsident, dann will ich Ihnen mal sagen, was das ist, was das bedeutet. Und wenn du jetzt die 32 Millionen dort, eine Milliarde sind dann tausendmal diese 12 Zentimeter. Dann frage ich mal, wie viel ist das denn? Die Leute haben rechnet, 1,20 Meter ist zu viel, 120 Meter ist zu viel, 1,20 Meter ist zu wenig, 120 Meter ist zu viel, also 12 Meter. Nee, das sind 120 Meter. Ja, ist eine Milliarde. Und wir haben 30 Milliarden Schulden. Das sind 4 Kilometer hoch, platt, aufeinandergelegte 200-Euro-Scheine. So, und wenn wir das tilgen würden, 100 Millionen im Jahr mal tilgen würden, brauchen wir 300 Jahre.
Aber so ein Stapel würde hier in Schleswig-Holstein natürlich auch schnell wegwehen, muss man
ja sagen. Ja, würde wegwehen und vor allen Dingen brauchst du rote Lampen drauf, weil da die Flieger sonst dagegen
kommen. Ja, dann guckt man sich mal an. Ich habe mir die Zahlen wirklich nur aufgeschrieben. Deutschland 2,3 Billionen, alles zusammen. Das ist eine Zahl, die wir gar nicht, ne? Und dann NRW 188 Milliarden, ja. Niedersachsen 65 Milliarden, wir mit 31 Milliarden Schleswig-Holstein. Das ist schon Wahnsinn.
Ja, das ist ja, wir sind mit dem Saarland und Bremen zusammen das am höchsten verschuldete Land. Nicht pro Kopf sind das mehr als 10.000 Euro, nicht? Die wir Schulden haben. Und das ist für mich etwas, wo ich auch Riesensorgen habe, wie das ausgehen soll. Und wenn ich das heute sehe, wie im Moment mit dem Geld rumgeschmissen wird, dann sage ich auch, man sagt den Bürgern auch nie so richtig die Wahrheit. Wir geben euch was, wir geben hier einen Zuschuss, wir geben dort einen Zuschuss. Dass das letztendlich von allen bezahlt werden muss, das ist schon etwas, was deutlicher werden müsste. Ja.
Also manche, mein Onkel Willi, Bürgermeister aus Friesendelf, in der Nähe von Schwabstedt.
Kenn ich gut, Friesendelf,
Willi Hansen. Der ist jetzt gerade 90 geworden dieses Jahr und der würde immer noch Adenauer wählen. Wie erklären Sie sich diese Popularität? Sie hatten ja vorhin schon gesagt, Adenauer hat einiges richtig gemacht, aber das
weiß ich nicht. Also an Adenauer habe ich nicht mehr zu viel Erinnerung. Ich weiß, dass er mal in Husum war. Und ich habe das gerne mal damals, als wir dann mal irgendwann einen Fernseher kriegten, das gerne mal gesehen. Aber das sind schon kluge Leute gewesen, die das gemacht haben. Und diese Verschuldung, die wir haben, ist ja auch nicht so irre lang. Nicht? Und manchmal wird ja auch gesagt, kann Landespolitik denn überhaupt etwas bewirken? Ja, Kinder, Bayern ist bis vor 30, 40 Jahren ist Bayern Zuwendungsempfänger gewesen, war eines der armen Bundesländer. Heute zahlen sie in den Länderfinanzausgleich, ich weiß nicht, wie viele Milliarden dort rein. Nicht? Also insofern kann man, wenn man das will. Und wenn Sie die Straßen sehen in Bayern, dann hat der zukunftsfähig dort die Autobahn gebaut, Richtung Osten. Und wann haben wir denn unsere erste Autobahn gekriegt? Ich glaube, das war mit den Olympischen Spielen 1972. Ne? Ja. Und also insofern, ja, da ist schon. Aber wir haben auch vieles erreicht. Also ich habe in meiner Zeit das erste Mal das erreichen können, dass die Arbeitslosenzahl in Schleswig-Holstein unter 100.000 dort ist und dass wir richtig gut Arbeitsplätze geschaffen haben. Ja, das ist uns gelungen. Das hat auch etwas mit Stimmung zu tun. Und die Stimmung war damals so, dass man dann sagte, jawohl, wir haben Zutrauen jetzt zu der Regierung und wir wollen jetzt eben wieder was machen. Und das ist Politik halt so, dass natürlich auch Stimmung dort mit bewertet werden muss.
Genau. Andreas, ich habe eine schöne abschließende Frage.
Ich habe ganz kurz zwischendurch noch, ja, bitte, und dann kannst du zum Schluss kommen. Nee, und den Umtrieb der Woche, haben Sie schon eine Idee über den Umtrieb der Woche?
Wir fangen gleich an
mit dem Umtrieb. Genau. Ich würde noch eine Frage stellen. Sie haben den Namen selber ins Spiel gebracht, Ralf Stegner. Das war ja im Grunde war der Grund dafür, dass die Koalition damals, die große Koalition, mehr oder weniger gescheitert ist. Ich glaube, er ist zurückgetreten da nachher, bevor sie ihn rausgeschmissen haben. Ne?
Genau so kann man das sagen,
ja. Was wäre denn, wenn Sie jetzt durch Bordesholm, wobei wir waren von den Bordesholm so attraktiv, ist das jetzt nicht zum Spazierengehen, aber vielleicht gehen Sie am Einfelder See mal spazieren und da kommt er Ihnen entgegen.
Ja, dann würde ich sagen, moin Herr Stegner.
Moin Herr Stegner.
Moin Herr Stegner und würde gucken, ob er denn jetzt endlich mal ein bisschen lächelt, ob er die Lippen mal ein bisschen hochzieht an den Kanten.
Also Sie würden nicht... Also
nein, überhaupt nicht, Kinder. Der hat es steht mir vielleicht gar nicht zu, aber so, wenn ich die Entwicklung der SPD hier sehe, hat das auch etwas mit Stegner zu tun gehabt. Die SPD hat den... Ja, steht mir auch nicht zu, das zu sagen. Ich sage es aber trotzdem. Ja, sie hat sicherlich den Fehler gemacht, dass sie sich immer nur... dass die SPD mit Stegner identifiziert wurde. Und das ist nicht gut gewesen für die SPD. Und die SPD ist viel mehr. Da sind viele, die alten Arbeiter, die Leute, die mit denen ich zu tun hatte, die dort auf der Werft arbeiten. Und ich habe ja sehr viel mit den Betriebsräten dort an Werften mit zu tun gehabt. Und das sind das ist die Arbeiterpartei. Das sind diejenigen, wo ich auch sage, da sollten wir auch mal ein bisschen mehr machen. Meine Haushaltshilfe und diese Leute, also die haben das schon verdient, dass man da mehr Unterstützung gibt. Und wir sind ein reicher Staat und wir könnten das machen. Und wir geben viel dorthin, wo ich sage, das könnten die Leute auch selbst finanzieren. Wir geben, zu meiner Zeit haben wir 38 Millionen, glaube ich, im kommunalen Finanzausgleich abgezogen, damit wir das Landestheater finanzieren. Wir haben 130 Euro für jede Karte, die dort verkauft wurde fürs Landestheater, für die Leute, die ins Theater gehen, haben wir 130 Euro Zuschuss gegeben.
Heute das könnte man gut über Sponsoren machen, theoretisch.
Ja, wie auch immer, nur ja. man kann das ja so machen. Man kann ja sagen, okay, wir wollen diese Kultur, wollen wir so halten. Aber dann muss man das auch sagen, was es uns wert ist. Und ich habe mal bei einer Demonstration dann gesagt, wissen Sie, wenn meine Frau und ich zweimal im Monat ins Theater gehen, kriegen wir mehr Transferleistung vom Staat als ein Hartz-IV-Empfänger. Und diese Vergleiche, diese Wertigkeit, die müssen die auch bemerken, die diese Subvention empfangen. Und man kann darüber, sie sind auch richtig, das ist überhaupt gar keine Frage, dass wir für Kultur, wir machen sehr wenig für Kultur hier. Wir haben eine starke Kultur in Schleswig-Holstein, aber wir geben an Geld im Vergleich zu anderen Bundesländern sicherlich wenig aus. Aber man muss es trotzdem so wissen. Oder wir haben damals bei unserem Sparkurs einer Jugendgruppe, bei der ich heute noch nicht weiß, das war eine Mädchenjugendgruppe, die kriegten einen Zuschuss vom Land. Waren keine 100.000 Euro oder was, waren ein guter fünfstelliger Betrag, den die bekamen. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, das kriegt ihr dieses Jahr noch, aber im nächsten Jahr nicht mehr. Dann können wir keine Jugendarbeit mehr machen. Ich sage, wo? Sportjugend, Landjugend, alle kein Zuschuss. Und da sind viele Dinge, wo man sicherlich überlegen kann oder zumindest deutlich machen kann, muss, warum denn diese Unterstützung des Landes oder des Bundes gegeben wird. Aber viel wichtiger ist, dass wir den armen Leuten, den Rentnern, die nicht viel haben, die gearbeitet haben, zum Teil gerade bei uns im ländlichen Bereich, die älteren Frauen, die dort sind, die nicht geklebt haben, wie das früher hieß, sondern auf dem Hof so mitgearbeitet haben, aber nie eingezahlt haben in ihre Rentenversicherung, jetzt mit einer kleinen Rente stehen. Das können wir anders machen.
Ich habe noch ganz viele Fragen, aber ich glaube, wir müssen, vielleicht machen wir irgendwann eine Fortsetzung, vielleicht sagen sie, ach komm, ja, machen wir nochmal.
Wieder Vorlage.
Thomas, du hattest noch eine Frage und dann kommen wir zum Umtrieb.
Nee, ich mache das ganz zum Schluss dann. Machen wir den Umtrieb und dann schließen wir mit der Frage, weil es eine schöne Frage.
Sie haben noch Zeit zu überlegen, während wir unseren Umtrieb
erzählen. Genau, soll ich mal anfangen?
Fang mal an,
ist ganz kurz.
Ja.
Ich habe wieder festgestellt, ich bin Nordfriese durch und durch. Also bei mir fängt das schon an, mit Dithmarschen sehe ich schon kritisch, sage ich mal. Nicht ganz, aber...
Oh, meine Mutter kommt aus Dithmarschen. Oh,
ja, das
ist, wenn ich in Dithmarschen treffe, dann sage ich immer viel, was Besseres kann man gar nicht werden.
Oh, so und naja gut, es gibt natürlich auch Flensburg und Lübeck, wunderschön. Nein, aber was ich wieder festgestellt habe, ich bin heute Morgen um 3 aus Solingen losgefahren, hierher. Und dann bin ich einmal, um wieder fit zu werden, um wieder wach zu werden, bin ich einmal um den Einfelder See gelaufen. Ja. Das sind dann knapp 8 Kilometer, habe zumindest meine Uhr gemessen.
Ja.
Und da habe ich festgestellt, ich kenne von Schleswig-Holstein noch gar nicht so viel, wie ich immer dachte. Ich war ja früher auch rasender Reporter im Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag, bin viel unterwegs gewesen, allerdings im Norden und dann natürlich auch in Dänemark. Das kenne ich wie meine Westentasche. Aber hier unten, sage ich mal, im Süden, da habe ich gedacht, meine Güte, da hat ja der, also Schleswig-Holstein hat noch viel mehr zu bieten. Und da habe ich mich wirklich gefreut, dass das so bereichernd ist. Morgen nach dem Frühstück gehen wir ja auch noch mal die Runde und dann wirst du sehen, das ist wirklich wunderschön.
Ja, das ist es auch. Also es ist, wenn man Schleswig-Holstein kennt und auch liebt, dann weiß man auch die unterschiedlichen Charaktere. Mhm. Gerade in Nordfriesland sind unterschiedliche Charaktere. Da, wo ihr herkommt, aus der Wiedingharde, ein ganz anderer Typ als in Eiderstedt.
Das ist völlig
anders. Ja,
die sprechen auch einen anderen Dialekt zum großen Teil. Also ich kann das erkennen. Und auch Pelvorm mit einer ganz breite Plattform. Pelvorm. Nee, die schnacken noch ganz anders. Oder wenn du nach Angeln kommst oder du kommst nach Ostholstein oder du gehst hier einfach über die Kieler Förde in die Propstei, die freien Bauern damals in der Propstei, ein bisschen weiter, da waren sie Leibeigene lange, nicht? Also insofern, und die Dithmarscher natürlich, das ist eine spannende Region. Und wenn Sie hier jetzt rausfahren, hier bei mir, Mühlbrook an der Seite, die alte B4 nach Flensburg, nach Neumünster hin. Mhm. Eine der historisch interessantesten Straßen in Schleswig-Holstein. Ja, das weiß auch kaum einer. Vor 250 oder was weiß ich Jahren war das die erste befestigte Straße in Schleswig-Holstein. Die haben die Dänen gebaut von Appenrade nach Altona und wurde eine Allee gebaut hier. Und das erzähle ich auch manchmal, das wissen die Leute auch nicht. Oder wenn sie die Kirchengeschichte auf Nordstrand mit den Altkatholiken und mit dem, nicht, dass ich im Elisabeth Sophienkopf wohne, wir eine eigene Gemeinde sind oder wohnte, nicht? Und ich erzählen kann, wir sind der Elisabeth Sophienkoch, das ist die einzige Gemeinde in ganz Europa, wo 3% der Bevölkerung Ministerpräsident waren.
So. Das heißt also, ich jetzt rede ich recht, sind das ungefähr 30 Einwohner.
Ja.
Und hätte ich jetzt mich auch blamieren können. Oh Gott, ja, das ist dann noch gut gegangen. 30,
ich glaube, 31 Einwohner oder sowas, nicht? Und warum wir nicht zu Nordstrand gehören, nicht? Das war der Graf de Maizière, der das eingedeicht hat. Und weil die in der Nordwestküste den Grafen de Maizière mit den Namen nicht ordentlich aussprechen können, heißen die Köge des Merzieres Köge. Und das sind so Dinge, die faszinieren mich, was hier an Geschichte ist, nicht? Und früher Schierensee. Ich habe manchmal wenn ich meine Rede gehalten habe und man merkte, dass die Leute nicht mehr ordentlich aufpassen, dann habe ich dann so zwischendurch einfallen lassen, meine beiden Vorgängerinnen im Amt. Und dann merkst du, wie die Leute hochkommen. Und dann merkst du, dann hörst du richtig, wie sie nachdenken. Beide Vorgängerinnen, eine war die Heide Simonis, wer war denn die andere?
Torster Albig?
Nee. Die andere war Katharina die Große. Die war nämlich Herrin über Schleswig und Holstein, bis ihre Kinder volljährig wurden.
Echt, ja.
Also so habe ich aufgelöst nachher alles. Ja. Aber du hast dann wieder so die Leute,
Kontakt,
ja, wieder Kontakt und dann werden sie wieder aufmerksam, nicht? Das ist, Schleswig-Holstein ist spannend, ist irre spannend, ja.
Absolut. Es gibt auch einen Jungfrauenstein angeblich in der Nähe von Hohenweststedt, da habe ich nämlich auch mal gewohnt, im Wald. Da sollten also früher, ganz, ganz früher Jungfrauen geopfert werden. Ich habe mich mal auf die Suche gemacht, ich habe den leider nicht gefunden. Ist wahrscheinlich nur eine Legende. Ja. Aber es war ein schöner Waldspaziergang. Andreas, dein Umtrieb.
Ja, mein Umtrieb. Ich hab ja wie immer so viele Umtriebe, aber ich mache jetzt doch den ich mir jetzt spontan... der Umtrieb ist, dass wir uns ja hier, Thomas, getroffen haben in der Nähe von Herrn Carstensen in einem Hotel, das du rausgesucht hast. Und ist ja auch alles in Ordnung so. Nur ich habe so, wir kennen ja einige Hotels auch inzwischen und auch schöne in Nordfriesland und auch woanders. Und es ist alles soweit in Ordnung, aber so ein bisschen der Charme der 80er, 90er weht dadurch. Das ist in Ordnung, aber so wenig... Ja, ich will nicht sagen Unfreundlichkeit.
Wir fühlen uns nicht willkommen.
Man fühlte sich nicht willkommen. Genau. Also wir können einfach nur empfehlen, das haben wir in der Story auch schon gesagt, also den Landhafen im Niebel. Wunderschönen Niebel, da geht Service gut.
Das ist
also,
toll.
Ich habe mal auf dem roten Sofa gesessen bei Das.
Ja. Ja.
Und dann wurde ich gefragt, was machen Sie denn so? Ihre Frau nicht da ist, wo gehen Sie? Ich sage, dann gehe ich essen da zu meinen Freunden in Teckelsdorf. Habe ich gesagt, wenn Sie mal richtig schön essen wollen, den einen der besten Landgasthöfe in Schleswig-Holstein, dann müssen Sie nach Teckelsdorf gehen. Das ist zwischen Bordesholm und Flintbeck.
Ja.
Und das ist wirklich einer der besten Landgasthöfe. Da musst du einen Platz reservieren, wenn Spargelzeit ist und wenn Grünkohlzeit ist. Und da kocht Mutter in der Küche und der Vater und Sohn sind im Gasthof und Mutter mit dem anderen Sohn in der Küche.
Verlinken wir in den Shownotes auf jeden Fall.
Das ist schon spitzenmäßig.
Und da kann man auch, kann es sein, wenn ich da essen gehe, da kann dann der Ministerpräsident möglicherweise mit seiner Frau sitzen. Also
kann gut passieren. Ja,
ja, ja. Ja. Und jetzt werden Sie abgeholt, noch der Hubschrauber kommt, oder?
Das habe ich übrigens nie gemacht. Das ist, wenn man in einem Land wohnt, das so viele Schulden hat. Ich habe mich häufig mit dem Hubschrauber irgendwo hinfliegen lassen können, nicht? Aber das habe ich nie gemacht. Auch nicht als Bundesratspräsident. Da hatte ich ja Zugriff auf die Flugbereitschaft sogar, nicht? Der
Bundesregierung. Ja, aber
nee, finde ich gut.
Das tut nicht nötig.
Finde ich gut.
Dann brauchen wir jetzt noch einen Umtrieb von Peter Harry Carstensen.
Was hat Sie bewegt
in der letzten Woche? Oder wo
Kleinigkeiten.
Das kann eine Kleinigkeit, das kann was Großes, Schönes, was auch immer sein.
Mich treibt im Moment um. Wir können da gleich nochmal hingehen. Ich habe ja hier ein Treibhaus. Und ich bin ja nur von Haus aus Landwirt. Und Landwirte, die schönste Zeit in der Landwirtschaft ist, wenn man ernten kann. Man kann das sehen, aber das Ernten ist doch was Schönste, weil du da so eine gewisse Belohnung spürst. Und ich kann im Moment hier meine ganze Nachbarschaft mit Tomaten und mit Gurken versorgen. Und das freut mich ungemein. Und da gehen wir gleich nochmal hin. Und,
sehr schön.
Wenn ihr noch ein paar Gurken und ein paar Tomaten haben wollt.
Super.
Gurken wird weniger, aber Tomaten werden mehr im Moment, denn da kriegt ihr auch noch was mit.
Der Umtrieb aus dem Treibhaus, herrlich, wunderbar.
Meine kleine Tochter, die liebt Gurken. Also insofern werde ich hier ein paar mitbringen.
Ja, herzlichen Dank.
Genau, ich hatte ja noch eine Kleinigkeit. Das war, Sie haben ja Ihre Jugend oder Ihre Kindheit auf dem Bauernhof auch als sehr behütet schon mal beschrieben. Ja. So, und das kann ich teilen. Und Die Frage,
wir haben gar nicht gewusst, wie gut es uns ging.
Genau. Und meine Frage ist, was war das schönste Gefühl Ihrer Kindheit? Also vielleicht kann ich da so ein bisschen helfen. Mein schönstes Gefühl, Sie haben es jetzt fast schon ein bisschen vorweggenommen, war immer, wenn die Ernte vorbei war, dann wurden Vater und Mutter erstmal ein bisschen ruhiger, dann war das entspannter. Und dann der Duft des frisch geflügten Feldes, das war schön.
Ja.
Das fand ich schön.
Also wenn ich mir das vergegenwärtige, wie die gearbeitet haben, dann wäre ich nie in die Landwirtschaft gegangen. Das gerade in der Marsch, wenn du da siehst, wir haben ja auch sehr viel Sommergetreide dort gebaut. Heute so dieses ganze Wintergetreide, wie wir das heute schaffen, kriegen wir nur durch die hohe Mechanisierung. Aber wenn ich das sehe, wie mein Vater oder mein Bruder hinter der Ecke hinterhergelaufen sind, mit solchen dicken Füßen, mit dem Klei an den Füßen, dann ist das, weiß man, was die geleistet haben. Labern und Surf! Dann weiß man, was die geleistet haben. Das ist also irre. Und wo ich häufig dran denke, ist die Art, wenn die Dreschmaschine kam. Die Dreschmaschine in der Scheune stand und dann 20 Leute auf dem Hof gearbeitet haben. Und dann wurde im Flur ein ganz langer Tisch gemacht und dann hat meine Mutter dann dort für die alle das Essen gemacht.
Ja.
In einem alten Herd, nicht mit Mikrowelle und nicht mit so einem modernen Herd, sondern in einem alten Herd, wo mit Holz und mit Torf eingeheizt wurde. Und woran ich häufig denke, und da muss man die Augen zumachen. Das ist, und da will ich auch nicht von runter, das ist der Geruch Weihnachten, wenn dort eine Gans gebraten wurde.
Ja, die kenne ich aber auch.
Mein lieber Schwan. Und das sind so, und deswegen gibt es bei mir, ich koche Weihnachten, Heiligabend, gibt es bei mir was zu essen, was ich gebraten habe.
Wunderbar. Perfekt.
Ja. Mit dem Geruch verabschieden
wir uns. Mit dem Geruch verabschieden wir uns, Peter Harry Carstensen.
Herzlichen Dank
für das Gespräch.
Gerne.